Ja, liebe Versammelten, ich darf euch auch ganz recht herzlich begrüßen heute an diesem Tag, wo man um 16 Uhr normalerweise Kaffee trinkt und Kuchen isst. Aber das habe ich euch nicht mitgebracht, sondern etwas schwerere Kost. Aber ich hoffe und mit dem Hilfe des Herrn, dass ich euch gut erklären kann, dass es nicht zu viel wird mit den Zahlen, denn wir reden jetzt auch über etliches, was mit Zahlen, mit Geld zu tun hat. Das Thema lautet ja, das heutige Geldsystem, also unser Geldsystem, was wir heute haben, als Schlüssel zur antichristlichen Diktatur. Das ist eine These, also etwas, was ich als These im Grunde aufgestellt habe. Und es setzt ja voraus, einmal, dass es eine antichristliche Diktatur gibt. Als ich die Basis dieses Vortrages gestaltet habe, da wusste ich noch gar nicht, dass es einen Antichristen gibt. Das heißt, ich habe also diesen Plan, der dahinter steht, hinter diesem Geldsystem, erstmal als solchen entdeckt und bin dann durch diese Erkenntnisse zum Herrn geführt worden. Aus dem Grund möchte ich jetzt das auch für heute Nachmittag so aufbauen, dass wir im Grunde diesen Weg, den ich da gegangen bin, der über 1,5 Jahre gedauert hat, jetzt in diesen 1,5 Stunden machen. Das heißt, ich möchte euch also als allererstes mal das Geldsystem als solches präsentieren und vorstellen, weil dieses System, mit dem wir tagtäglich zu tun haben, jeder hat bekommt seinen Lohn, jeder hat täglich Geld in der Hand, um es auszugeben oder einzunehmen, und es beschäftigt uns unser ganzes Leben lang. Wir sind also laufend damit konfrontiert, aber im Grunde wissen wir doch nicht genau, was Geld denn eigentlich ist. Das kann ich jetzt einfach mal so behaupten, weil ich selbst nach über 25-jähriger Tätigkeit in der Finanzbranche erst gemerkt habe, was Geld ist. Wirklich ist und wie das Geldsystem wirklich funktioniert. Denn dieses tut man also in der Regel nicht hinterfragen. Ich möchte also dem Vortrag aber trotzdem noch ein Bibelwort voranstellen, denn unser Herr Jesus Christus hat das Geld bzw. den Mammon auch in der Bibel ja benannt. Das Wort Mammon kommt in der Bibel insgesamt 4-mal vor. Einmal in der Parallelstelle, die wir jetzt gerade lesen wollen, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Diese Stellen dürften Bibelkundigen bekannt sein. Und im Lukas-Evangelium dann noch im Gleichnis mit dem ungerechten Verwalter, wo der Mammon dann auch als ungerechter Mammon bezeichnet wird. Ich möchte uns lesen, Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 24, als Einleitung. Dort sagt der Herr Jesus: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist also ein Begriff nicht nur für Geld, sondern für Besitz. Generell oder auch teilweise für ungerechten Besitz wird es verwendet. Luther hat es übernommen aus dem Lateinischen, da hat der Begriff Mammonia eben für diesen Besitz gekennzeichnet. Was aber wichtiger ist, weil das in vielen Übersetzungen steht so drin, wie ich es jetzt euch auch hier vorgelesen habe, nämlich dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Aber die richtige Übersetzung wäre eigentlich, wenn man es wortgetreu macht nach dem Griechischen: Ihr könnt nicht der Sklave zweier Herren sein, beziehungsweise das Eigentum zweier Herren. Ein Sklave ist ja das Eigentum seines Herrn. Und ein Eigentum, weil dienen kann ich ja auch mehreren. Das ist ein bisschen verwirrend, man muss ja aufpassen. Aber Sklave oder als Eigentum kann ich nur einem Herrn sein. Und hier ist es sehr beachtenswert, dass Jesus Christus hier den Mammon als Eigentümer von diesem Sklaven, also von uns, im Grunde Gott gegenüberstellt. Das heißt, ich habe einmal Gott als denjenigen, dem ich gehöre, oder ich habe den Mammon als denjenigen, dem ich gehöre. Also das heißt, hier hat auch der Mammon eine sehr exponierte Stellung. Und er hat es auch schon richtig hervorgehoben. Dieser Mammon wird also das sein, was den Widersacher auch letztendlich kennzeichnet, neben vielen anderen Dingen. Aber der Mammon als solches, der wird beherrschend sein, und vor allem in der Endzeit, als Gegner und als Widersacher Gottes. Wie das sein kann, das wollen wir heute versuchen zu verstehen. Und bei dem Thema, wenn ich sage, dass es der Schlüssel wird zur antichristlichen Diktatur, dann setzt es ja voraus, dass es eben diese antichristliche Diktatur gibt. Es setzt auch voraus, dass es einen Plan gibt, einen Plan, der uns letztendlich dorthin führt. Und es setzt voraus, wenn es einen Plan gibt, dann muss es auch irgendjemand geben, der diesen Plan gemacht hat. Manchmal ist es gut, wenn man einfach zwei, drei Schritte weiter denkt. Ja? Dann eröffnen sich einem auf einmal viele Dinge. Ganz einfach, ohne viel Studium oder dergleichen zu betreiben. Es muss also einen Plan geben, und wenn es einen Plan gibt, dann gibt es einen, der den Plan gemacht hat. Und wenn es einen gibt, der den Plan gemacht hat, dann gibt es auch welche, die diesen Plan ausführen. Und darum geht es im Grunde heute, weil das Geldsystem ist der Mittelpunkt dieses Planes, der hier gemacht wurde. Wir müssen uns weiterhin fragen, was gehört alles zu diesem Plan? Und da hatten wir auch zum Beispiel gestern Abend, was uns Bruder Lothar nahegebracht hat, diese Dinge, die schlimm sind, ja, mit diesen Änderungen, in diese Homophobie und diese ganzen Dinge, die gehören auch zu diesem Plan, der uns zu dieser antichristlichen Diktatur eben hinführt. Wir müssen uns auch fragen, ist der Plan schon offenbart? Können wir ihn schon richtig als Ganzes erkennen? Und wir müssen uns auch fragen, wie schafft es denn der Widersacher Gottes? Wie schafft es dieser Antichrist, wer immer es auch dann auch sein mag, die ganze Welt hinter sich zu bringen? Das muss man sich auch mal klar werden. Denn wir reden ja nicht hier nur von Deutschland, wir reden von Australien, wir reden von Südamerika, ganz unten, wir reden von Grönland, wir reden von Russland, wir reden von allen Ländern, wir reden von der ganzen Erde. Es muss also ein Plan sein, der die ganze Erde umschließt. Diesmal als Basiswissen im Grunde, und wenn ich jetzt sage, das Geldsystem, das wir heute hier haben, ist der Schlüssel und der Mittelpunkt dieses Planes, dann müssen wir uns einmal dieses Geldsystem anschauen. Ich habe dazu etliche Folien vorbereitet, weil es ist ein Thema, mit dem man sich jetzt nicht tagtäglich beschäftigt, und ich versuche es euch in einfachen Worten zu vermitteln, was denn Geld überhaupt ist, was Geldsystem bedeutet. Und dann können wir im zweiten Teil letztendlich auch den Bezug dann auch zur Bibel und zur Prophetie und so weiter herstellen. Den, bitte? Kann man das erkennen?
Ja.
Es werden auch viele Sachen sein, die Zitate und so weiter, die da geschrieben sind. Ich werde sie aber auch immer vorlesen, ja, sodass auch die, die ganz hinten sitzen, immer mitbekommen, was wir hier vorne an der Tafel beziehungsweise an der Leinwand besprechen. Ja, unser Geldsystem verstehen, darum geht es. Und wir müssen es erstmal verstehen, damit wir auch verstehen können, wie das zu diesem Plan dazu beiträgt und ob da ein Plan dahinter ist. Da gibt es ein Zitat von Henry Ford. Henry Ford ist der eine oder andere von euch hat vielleicht einen Ford. Ja? Das heißt also, diese Firma Ford gibt es immer noch. Ja? Und das war der Begründer dieser Firma. Und der hat gesagt: Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Das hat er also gesagt. Ihr seht, er hat gelebt von 1863 bis 1947. Das Zitat war also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo er das gesagt hat. Sehr vielsagend. Ich habe noch ein weiteres Zitat. Das lautet folgendermaßen, auch über das System: Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen. Vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Es war ein Brief, den die Gebrüder Rothschild an US-Geschäftspartner geschrieben haben, an alle Quellen, die ich heute hier nenne, alle Zitate und dergleichen sind also alle belegt und das kann auch jeder nachlesen. Ja? Also diese ganzen Informationen sind uns allen zugänglich. Was ist ein Geldsystem überhaupt? Wir müssen uns einfach mal so ein paar ganz einfache Grundbegriffe wieder zu Gemüte führen. Die haben wir vielleicht mal in der Berufsschule gelernt. Und das wollen wir jetzt mal tun auf den nächsten drei, vier Folien. Wir sehen hier ein Bild, dieses Bild zeigt eine Geldmenge und es zeigt eine Warenmenge. Das heißt, es besteht in einer Volkswirtschaft Waren und diese Waren müssen bezahlt werden. Und damit wir sie bezahlen können, brauchen wir Geld. Das heißt, der Idealzustand ist eigentlich immer der, ne, dass ich auf der einen Seite habe ich Waren und Dienstleistungen, das ist das BIP, das Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt, bestimmt schon mal gehört. Ja, und auf der anderen Seite habe ich das Geld dazu. Das Geld war also ursprünglich mal als Tauschmittel gedacht, weil ganz früher haben die Menschen einfach eine Kuh gegen, wie man sagen, drei Bäume getauscht, damit sie Feuer hatten. Ja, und irgendwann hat dann derjenige, der die Bäume hatte, schon 20 Kühe auf seinem Hof stehen, dann wollte er keine mehr. Und das war alles ein bisschen unhandlich und deswegen hat man irgendwann einmal das Geld erfunden. War ja auch eine gute Sache, weil durch dieses Tauschmittel ist der Handel ganz einfach vereinfacht worden. Das ist also das Idealszenario, der Idealzustand einer Wirtschaft. Wenn sich diese beiden Punkte jetzt verschieben, das heißt, wenn ich jetzt auf einmal viel mehr Waren habe, wie dass ich Geld habe, dann nennt man das Deflation. Das bewirkt, dass die Preise einfach niedriger werden. Das heißt, im Grunde ganz einfach, nehmen wir mal ein Beispiel auf dem ersten Bild. Wir haben jetzt hier 100 Waren, 100, sag ich mal, Autos, 100 Eier, egal, irgendwas. Und auf der anderen Seite haben wir 100 Geld. Ja? So, jetzt haben wir auf einmal 200 Waren, aber wir haben immer noch 100 Geld nur. Was bedeutet das jetzt? Die Waren kosten jetzt nur noch die Hälfte. Das heißt, ich kann mir für meine 100 Geldstücke jetzt 200 Waren kaufen. Vorher habe ich nur 100 gekauft. Ja? Dieses Szenario ist sehr gefährlich für die Wirtschaft. Wenn das mal eintritt, dann tut die Wirtschaft, also das ist ein schlimmeres Szenario noch wie die Inflation, sondern hier wird im Grunde alles immer viel, viel, viel billiger und die Wirtschaft geht kaputt. Arbeitslose kommen und so weiter. Weil immer alles billiger wird, die Geschäfte verdienen nichts mehr, der Staat kriegt keine Steuern mehr und dann bricht alles zusammen. Das ist dieses Szenario. Andersherum, das kennen wir vielleicht eher, ist das inflationäre Szenario. Das heißt, da sind auf einmal in dieser Wirtschaft ist mehr Geld da wie Waren. Jetzt habe ich auch wieder 100 Waren, 100 Eier, sage ich jetzt mal, oder 100 Autos, egal. Und auf der anderen Seite habe ich 200 Geld. Was ist jetzt passiert? Das Geld ist weniger wert geworden. Ich kriege für mein Geld jetzt nur noch die Hälfte. Ja? Das ist ein Grundwissen, wo man vielleicht schon vergessen hat, weil man einfach nicht mehr darüber nachdenkt. Aber wichtig ist, dass man hier beachtet, es geht hier um die Geldmenge. Es gibt eine Warenmenge und es gibt eine Geldmenge. Und die müssen im Einklang sein. Und wenn die ausufern, auf der einen wie auf der anderen Seite, dann gibt es ein Ungleichgewicht und dann geht es der Wirtschaft schlecht. Jetzt muss man sich fragen, wo die Waren herkommen, das wissen wir. Früher waren wir hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig, da sind die Waren eben aus der Landwirtschaft gekommen. Ja, da ist angebaut worden im Acker, da ist gesät worden, da sind Tiere gezüchtet worden und dann da waren Bäume da, da war Holz da und, und. Ja, heute gibt es viel, viel mehr durch die ganze Technik. Aber wir wissen, das sind die Waren. Die werden produziert, ja, oder wie gesagt, wachsen natürlich auch. Wie Holz. Aber was ist mit dem Geld auf der anderen Seite? Das muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, wenn ich auf einmal ganz viele, viele Waren produziere, brauche ich ja auf einmal mehr Geld. Und woher kommt dieses Geld jetzt? Wie man sagen, ganz einfache Frage, aber wenn Sie die Frage mal auch Ihrem Banker stellen, wird er auch ins Schwimmen kommen. Es ist ähnlich wie mit dem Strom. Ne? Man sagt, woher kommt denn der Strom? Ja, da kommt aus der Steckdose. Ne? Aber Da geht es noch weiter. Die Leitung geht ja irgendwo hin. Und so ist es beim Geld auch. Die Leitung geht irgendwo hin. Irgendwo kommt sie her. Geld entsteht in unserem Geldsystem, in unserer Wirtschaft. Und wenn ich jetzt sage unsere Wirtschaft, dann meine ich 95% der Welt. Also das ist die westliche Welt. Das ist nicht nur Deutschland, sondern es betrifft im Grunde die ganze Welt. Geld entsteht ausschließlich, wenn jemand einen Kredit aufnimmt. Alles Geld, auch jeder einzelne Euroschein, den Sie in Ihren Taschen haben, ist ein Kredit. Irgendjemand hat ihn aufgenommen, entweder Sie selber oder irgendjemand anderes. Und irgendwann ist er halt bei Ihnen in der Tasche gelandet. Das nennt man Geldschöpfung. Das ist die sogenannte Geldschöpfung. Wir können gleich noch auf die Details eingehen. Das heißt, das Geld wird irgendwo produziert, aber nur dann, wenn auch eine Nachfrage da ist. Und die Nachfrage nach Geld, die wird immer befriedigt mit Krediten. Also das heißt, wenn ich kein Geld mehr habe, muss ich irgendwo hingehen und mir Geld besorgen. Ich kann arbeiten, kriege es vom Arbeitgeber, aber der hat es ja auch irgendwo her. Versteht ihr? Das ist die Leitung. Ja? Wo kommt es denn letztendlich her? Und am Ursprung, an der Quelle, entsteht das Geld durch Kredit. Die Kreditgeber sind Geschäftsbanken. Das mag jetzt viele verwundern, weil die meisten Menschen denken, wenn ich frage, wo kommt denn das Geld her, dass ich sage, na gut, es kommt ja vom Staat. Es kommt ja vom Staat. Der Staat lässt es nur zu. Es kommt aber nicht vom Staat. Es kommt durch Geschäftsbanken. Weil wenn ich einen Kredit aufnehme, gehe ich ja auch nicht zum Staat und sage, gib mir mal einen Kredit, sondern wo gehe ich hin? Hey, zur Bank. Und so macht es nicht nur der Privatmann, so macht es natürlich auch der Geschäftsmann, das Unternehmen und so weiter. Das heißt, die Kreditnehmer sind alle Teilnehmer in unserer Welt, will ich mal sagen, unserer Wirtschaft. Das sind wir selbst als Menschen, das sind die Unternehmen und das ist aber auch der Staat selber. Vielleicht schon mal gehört, Staatsanleihen, ja, das ist eine Anleihe, wo der Staat sich Geld leiht. Ja. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt eine Grafik wo man das Geldvermögen mal darstellt und die Verschuldung. Weil wenn alles Geld aus Kredit auf die Welt kommt, das bedeutet auch, dass es dann Schulden sind. Egal wer die jetzt holt, ne? Hole ich mir einen Kredit bei der Bank oder holt sich der Staat einen Kredit oder holt sich das Unternehmen einen Kredit? Es ist immer ein Kredit und ein Kredit ist eine Verschuldung. Das bedeutet auch, dass sämtliches Geld, was in unserer Wirtschaft unterwegs ist, auf der Welt sozusagen unterwegs ist, ist als Kredit auf die Welt gekommen. Eine Ausnahme gibt es, das ist das Münzgeld. Muss ich noch dazu sagen. Wenn Sie mal nachlesen, das Münzgeld selber wird tatsächlich noch vom Staat geprägt. Ja? Aber das ist ein ganz verschwindend geringer Anteil an der Gesamtgeldmenge. Also alles Geld, was da ist, sind Schulden. Das heißt, jeder Euroschein, den Sie in der Tasche haben, auf dem, der ist als Kredit auf die Welt gekommen. Ja? Hier unten steht es nochmal, das bedeutet, dass für jegliches im Umlauf befindliche Geld die gleiche Menge an Schulden existiert. Also so viel Geld wie da ist, so viel Schulden gibt es auch. Ist verständlich, ja? Damit sind wir auch schon beim ersten Problem, was das Geld betrifft. Wir werden heute zwei Punkte ansprechen, die zwei wichtigsten Punkte dieses Systems. Das eine ist die Schöpfung, die Geldschöpfung, und den zweiten Punkt werden wir nachher noch sehen, was das ist. Hier habe ich mal geschrieben, vom 17. bis 19. Jahrhundert begingen die Staaten bzw. ihre Regierungen einen folgenschweren Fehler. Sie gaben das Recht zur Ausgabe des Geldes an private Banken ab. Das heißt jetzt, der Staat muss sich selbst sein Geld leihen. Natürlich muss er dafür auch Zinsen bezahlen. Und zwar leiht er sich von Banken. Also jetzt könnte man ja meinen, das Geld kommt vom Staat. Das meinen nämlich 90, 95% aller Menschen, dass der Staat das Geld ausgibt. Aber so ist es nicht. Wenn es so wäre, dann wäre doch der Staat nicht verschuldet, oder? Wo kommen denn die ganzen Schulden her? Die kommen daher, weil der Staat Geld, und zwar das Geld, was wir, mit dem wir hier leben und uns einkaufen, das hat er sich von Banken geliehen. Daher kommt das Geld und daher kommen auch die Schulden. Wir werden das nachher nochmal genauer sehen. Das heißt also, den Fehler, den da welche gemacht haben, ich habe es mal geschrieben, 17. bis 19. Jahrhundert, die Ursprünge dieses Systems liegen noch viel weiter zurück. Aber auf die Historie und so weiter kann ich jetzt nicht eingehen. Aber zwischen 17. und dem 19. Jahrhundert war es gravierend. Dort sind die Eckpfeiler entstanden, dieses Systems, die uns heute letztendlich diesen großen Schuldenberg verursacht haben. Ja, die sind dort entstanden. Die Bank of England ist entstanden knapp nach 1600. Es ist entstanden die Federal Reserve Bank, das ist die Zentralbank der USA. Und dort kann man es am allerbesten sehen. Die USA als die größte Wirtschaftsmacht der Welt hat eine Zentralbank, die ist 100% privat. Das bedeutet jetzt Folgendes. Der Staat, also das Volk, leiht sich sein Geld bei privaten Menschen und zahlt Zinsen an private Menschen. Das heißt, hier werden keine Zinsen bezahlt an den Staat selber oder dergleichen, sondern das sind diese Banken, die haben ja Eigentümer und diese Eigentümer sind Menschen. Und dort fließen die ganzen Zinsen hin, letztendlich. Das heißt, der Staat, anstatt dass er jetzt also hergegangen wäre und hätte sein eigenes Geld ausgegeben, so wie es ja ganz früher mal der Fall war, der geht her und leiht sich im Grunde sein Geld ohne Not bei irgendwelchen privaten Banken. Dadurch entsteht auch die Verschuldung. Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit gewährt, finanziert sie diesen in einem ersten Schritt dadurch, dass sie, wie oben beschrieben, den entsprechenden Betrag an Giralgeld selbst schafft. Das ist entnommen aus der Bundesbankbroschüre. Was heißt jetzt Giralgeld? Giralgeld bedeutet, das ist das virtuelle Geld, das was Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen. Wenn Sie einen Kontoauszug von sich holen bei der Bank, dann steht da rechts neben drauf 1000, hoffentlich ist ein H dahinter, 1000 haben. Wenn ein S dahinter ist, ist 1000 Soll. Aber es ist ein virtuelles Geld. Ja? Das nennt man Giralgeld. Und dieses Geld entsteht, wenn Sie heute einen Kredit aufnehmen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch schon mal ein Darlehen aufgenommen, die meisten haben das gemacht. So, sei es jetzt für ein Haus, für ein Auto, für irgendwas, spielt keine Rolle für was. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie das war. Sie waren bei der Bank und haben da dann einen Vertrag dann unterschrieben, nachdem die Bank Ihre Bonität geprüft hat. Und wo ist das Geld jetzt hergekommen? Dann ist irgendwann dieses Geld auf Ihrem Konto gelandet. Sie haben das ja nicht, der Bankmitarbeiter oder Mitarbeiterin ist ja nicht hergegangen, ist in den Keller, hat das Tresor aufgeschlossen und hat Ihnen jetzt 10.000 Euro gegeben oder 100.000, sondern er hat was gemacht? Er hat einfach auf seinem Computer was gebucht. Und dann war auf einmal dieses Geld da. Und dieser simple Vorgang war eine Geldschöpfung. Denn diese 10.000 Euro oder 100.000 oder egal welchen Betrag, den Sie als Darlehen aufgenommen haben, den gab es ja vorher noch gar nicht. Der ist erst entstanden, weil Sie diesen Kredit wollten und aufgenommen haben. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Ja? Und so entsteht alles Geld auf dieser Welt. Ob Sie jetzt für 10.000 Euro einen Kredit nehmen, wollen Sie ein Auto kaufen, oder ob der Staat für 5 Milliarden irgendwo sich Geld holt, weil er irgendwelche Rüstungsgüter bezahlt und, oder dergleichen. Ja? So entsteht jeder einzelne Euro. Das ist Giralgeld. Es ist sozusagen aus dem Nichts entstanden. Es ist Geld aus dem Nichts. Es war vorher nicht da. Und es ist nur durch diese Buchung entstanden. Hier ist mal so ein Beispiel, so ein Kreislauf. Da ist der Unternehmer ist hergegangen und hat ein Darlehen aufgenommen bei der Bank. Damit hat er produziert. Damit hat er, nachdem er produziert hat, seinen Mitarbeiter bezahlt. Also uns zum Beispiel, wenn wir dort angestellt wären. Wir sind dann wieder hergegangen und haben eingekauft. Damit ist das Geld wieder bei der Firma gelandet, als Einnahme durch jemand, der ihre Produkte verkauft hat. Und irgendwann hat die Firma dann diesen Kredit wieder zurückbezahlt. Das ist der Kreislauf des Geldes. Das Geld ist aus dem Nichts entstanden und landet irgendwann wieder und ist zurückbezahlt. Was ist jetzt passiert?
Wenn der Kredit jetzt zurückbezahlt ist, also was ist mit den 10.000 passiert? Die sind weg. Sie werden einfach wieder ausgebucht, ja? Weil die Bank hat ja ein Minussaldo gemacht, 10.000 Kredit an Sie, und nach einem Jahr zum Beispiel haben Sie es zurückbezahlt, dann wird es wieder ins Plus gebucht und dann ist Ihr Konto wieder auf Null, Sie sind schuldenfrei, haben das bezahlt. Aber die 10.000 sind weg. So einfach funktioniert das. Treffenderweise stellt die Deutsche Bundesbank abschließend fest, also auch einer Broschüre der Deutschen Bundesbank entnommen, kann jeder nachlesen. Der Geldschöpfungsprozess erscheint damit wie Zauberei. Die Banken schöpfen anscheinend selbst Geld, ohne die Deutsche Bundesbank nötig zu haben. Denn wir haben das Geld ja von den Geschäftsbanken geholt, ne? Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, Sparkassen. Einer höheren Forderung an die Nichtbanken, das sind wir, Nichtbanken, oder die Firmen, stehen höhere Einlagen derselben gegenüber. Das heißt, die Geldmenge ist gewachsen. Das heißt, die Geldmenge ist gewachsen. Und Sie haben es vielleicht schon geahnt, wenn Sie mit aufgepasst haben, ja, das ist ganz einfach gewesen. Die 10.000 sind jetzt aus dem Nichts entstanden. Sie sind in den Umlauf gekommen und sie sind, wenn Sie Ihren Kredit zurückbezahlen, auch wieder ausgelöscht worden. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Sie haben Zins bezahlen müssen für dieses Geld. Wo kommt jetzt dieser Zins her, den Sie für diese 10.000 Euro bezahlen müssen? Machen wir mal ein Beispiel. Ich gebe Ihnen jetzt 10.000 Euro und sage, in einem Jahr hätte ich die gerne wieder zurück. Und weil wir gute Freunde sind, Geschwister, sage ich, ich verlange nur 3%. 3% von 10.000 sind 300 Euro. 3.000 wäre viel. Ja. So, das heißt also, von ihr kriege ich jetzt in einem Jahr 10.300 Euro. Sie kriegt von mir jetzt 10.000. Wo kommen jetzt die 300 Euro her? In einem Jahr. Diese 300 Euro müssen irgendwo herkommen. Aber ich habe es Ihnen ja nicht gegeben, ich habe Ihnen ja nur 10.000 gegeben. Diese 300, für die muss sie jetzt arbeiten. Für die muss sie sich vielleicht von irgendjemand anders leihen. Und letztendlich kommen diese 300 Euro, die es ja noch gar nicht gibt, müssen irgendwann erschaffen werden. Wie wird Geld erschaffen? Haben wir gerade gehört. Durch Kredit. Gerade haben wir gehört, wie Geld erschaffen wird. Ja? Geld wird durch Kredit erschaffen. Jeglicher Euro. Also bei der Geldschöpfung wird der Darlehensbetrag erzeugt. In dem Fall sind es jetzt, steht es hier 50 Millionen Euro, das können auch 10.000 Euro sein. Der Zins wird nicht erzeugt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Wenn wir uns unsere Waage angucken, dann habe ich auf der einen Seite Waren, auf der anderen Seite habe ich Geld. Dieses Geld ist mit Zinsen belegt, weil es ist als Kredit auf die Welt gekommen. Ja? Ich muss Zinsen dafür bezahlen, entweder ich oder der Staat oder das Unternehmen. Ja? Da die Zinsen jetzt aber nicht mit erschaffen wurden, haben wir jetzt ein Problem. Denn wir müssen ja zum Tag X irgendwann diese Schuld wieder zurückbezahlen. Inklusive Zins, aber wir haben den Zins ja gar nicht, der ist ja gar nicht da. Ich zeige Ihnen, was das für Auswirkungen hat, wenn man dieses macht, wenn das ein Staat macht, zum Beispiel mit 50 Millionen. Darauf ist das Beispiel ausgerichtet. Ein Staat nimmt sich 50 Millionen auf. Er muss dafür 5% Zins bezahlen und seine Wirtschaft, die läuft sehr gut. Die macht nämlich 3% plus im Jahr. 3%. Wie viel Plus hat die deutsche Wirtschaft letztes Jahr gemacht? 1, noch was. Ja. Also wir wissen ja, dass momentan, wenn man einen Plus hat von 1%, kann man sich ja schon vonschreiben, ja, weltweit. Abgesehen von China und so weiter, wo es 7 oder 8% sind. Aber da sind die Zinsen auch viel höher. Also ich bin gut als Staat und erwirtschafte 3%
Wirtschaftswachstum. Ich zahle 5% Zinsen für mein Geld, was ich aufgenommen habe. 5% von 50 Millionen sind 2,5 Millionen. Nach einem Jahr muss ich das zurückbezahlen. Beispiel, ich hätte als Staat jetzt das für ein Jahr aufgenommen. Nach einem Jahr muss ich wie viel zurückzahlen? 52,5. Da kommt die Bank und sagt, okay, ich hätte jetzt gern von dir 52,5 Millionen. Die 50, die ich dir geliehen habe und die 2,5 an Zinsen. Jetzt sage ich als Staat, liebe Bank, es tut mir leid, aber ich habe die 2,5 nicht. Ist ja auch klar, ich kann sie gar nicht haben, weil es gar nicht gibt. Versteht ihr? Die gibt es gar nicht. Was sagt jetzt die Bank? Die Bank sagt, lieber Staat, das macht gar nichts, weil du bist ein guter Staat, hast eine gute Bonität, schon mal gehört, AAA-Rating, ja, Top-Rating, du hast eine tolle Bonität, wir leihen dir das Geld wieder. Wir geben dir die 2,5 Millionen und dann kannst du gerade weitermachen wie bisher. Was sagt der Staat? Der ist froh. Der ist ja noch froh, ja, dass die Bank jetzt hier den Kredit nicht fertig stellt. Was hat das jetzt aber für Auswirkungen? Gleichzeitig hat der Staat ja 3% erwirtschaftet. Das heißt, seine Waren und Dienstleistungen sind jetzt 51,5 Millionen wert. 3% höher. Ne? Haben wir ja erarbeitet. 3% mehr. Für die 1,5 fehlt aber auch das Geld noch. Ja, ihr erinnert euch, ne? Der Ausgleich. Wie viel Waren? Ich habe jetzt mehr Waren, aber das Geld ist ja nicht gewachsen. Also muss ich es auch wieder ausgleichen. Das heißt, ich muss jetzt die 1,5 Waren ausgleichen und ich muss die 5% Zinsen bezahlen. Ich habe alles kein Problem, weil ich habe AAA-Rating und die Bank leiht mir das Geld. Das hat jetzt zur Auswirkung, dass die Bank 2,5 Millionen Zinsen hat. Ich habe ein Wachstum von 3% gehabt. Ich habe jetzt 51,5 Millionen an Dienstleistungen und Waren. Aber ich habe jetzt keine 50 Millionen Euro Schulden mehr, sondern 54. Weil ich habe mir ja 4 Millionen leihen müssen. Die 2,5 für die Bank an Zinsen und die 1,5 für meine Wirtschaft, damit die Waren bezahlt werden können. Im zweiten Jahr muss ich jetzt also die Zinsen bezahlen, nicht mehr auf 50 Millionen, sondern auf 54. Das nennt man Zinseszinseffekt. Das heißt, auf diese Zinsen muss ich auch wieder Zinsen bezahlen. Wenn ich das 2 Jahre gemacht habe als Staat und ich habe nach 2 Jahren mit 3% Wachstum, eigentlich stehe ich gut da. Ich habe 3% Wachstum gehabt, jedes Jahr. Ich kann sagen, ich bin gut, ich habe Arbeitsplätze gehabt und so weiter. Aber meine Schulden sind gewachsen von 50 auf 58 Millionen. Die Bank hat dafür 5,2 Millionen an Zinsen bekommen. Für was? Ihr habt es verstanden, ne? Für nichts, weil das Geld ist aus dem Nichts erschaffen worden. Das heißt, gut, die Bank hat natürlich auch ihre Mitarbeiter, ja, die sie bezahlen muss und dergleichen. Aber deswegen heißen Banken auch nicht Verleihinstitute. Die verleihen nicht nämlich irgendwas, was ich habe. Weil ich könnte zum Beispiel jetzt hergehen, wenn sie Lothar friert, dann leihe ich ihm ein Jackett. Das habe ich hier. Eine Bank verleiht aber nichts, sondern sie erschafft Geld aus dem Nichts. Und deswegen sind es auch Kreditinstitute. Vielleicht auch schon mal gehört. Deswegen heißen die Banken Kreditinstitute, weil sie nämlich Kredite vergeben. Wenn es jetzt ausgeglichen wäre, ein anderes Beispiel, ich muss weniger Zins bezahlen, nämlich genauso viel, wie ich jetzt Wirtschaftskraft habe, könnte ich sagen, da bin ich ja nachher ausgeglichen. Weit gefehlt, dann habe ich anstatt 58 Millionen Schulden nach 2 Jahren 56. Warum? Weil ich habe die Zinsen, die sind nicht miterschaffen worden. Ich muss die Zinsen, die ich am Ende des Jahres bezahlen muss, als Staat, sage ich mal, die muss ich immer wieder neu aufnehmen, weil die gibt es nämlich gar nicht. In dem Moment, wenn ich heute ein Darlehen aufnehme, gibt es die Zinsen dafür nicht. Also muss ich es irgendwo mir wieder leihen. Oder jemand anders wegnehmen. Also, da das Geld für die Zinsen nicht miterschaffen wurde, fehlt es nun bei der Geldmenge. Sobald die Zinsen fällig werden, muss neues Geld erschaffen werden. Das kann systembedingt, und das ist jetzt systembedingt, so ist das System aufgebaut. nur durch einen weiteren Kredit erfolgen. Deswegen nimmt also der Staat tagtäglich, werden da Kredite zurückbezahlt und wieder neue aufgenommen. Die Schuldenhöhe steigt immer weiter an, da das Geld natürlich nicht komplett zurückgezahlt werden kann, sonst hätte man ja kein Geld mehr im Umlauf. Das muss ja, ne, wir brauchen ja unsere Scheine, mit denen wir was bezahlen müssen. Wird zur Fälligkeit die Kreditsumme um die fälligen Zinsen erhöht. Das heißt, die Geldmenge ist nun um die Höhe der Zinsen gestiegen, die neue Kreditsumme wird natürlich weiter verzinst. Man kann sich schon vorstellen, ja, das ist ein, könnte jetzt sagen, ist ein Systemfehler, vielleicht hat es irgendjemand nicht bedacht oder berechnet. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es extra so gemacht worden. Weil ihr könnt euch schon vorstellen, ja, aus diesem System ist es unmöglich, die vorhandenen Schulden zu tilgen, da der zu zahlende Zins nie mit erschaffen wurde. Die Schulden können niemals getilgt werden. Nie. Und zwar systembedingt. Im Gegenteil. Je mehr, ihr kennt es vielleicht von den, weil es doch auch bald wieder Wahlen sind und dergleichen, viele Politiker argumentieren ja damit, dass sie sagen, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir unsere Schulden zurückbezahlen müssen. Schon mal gehört? Je mehr Wachstum ich habe, umso mehr Schulden habe ich. Haben wir ja gerade gesehen. Wenn die Warenmenge steigt, das ist ja das Wachstum. Brauche ich was wieder? Geld, damit ich es wieder auch bezahlen kann. Wo kommt das Geld her? Ich muss es aufnehmen. Also ist eine Lüge. Eine Lüge. Und ich kann euch sagen, jeder einzelne Politiker, der oben, und das heißt der Spitzenpolitiker, warum heißt es eigentlich Spitzenpolitiker?
Weil sie spitze sind.
Weil sie spitze sind, sagte Lothar, Spitze im Schulden machen. Nein, ja, eben nicht, weil sie eben nicht spitze sind, weil sie an der Spitze stehen. Ja, die stehen an der Spitze. Von was werden wir nachher gleich noch sehen. Und die Spitzenpolitiker, also Kanzler, Minister und so weiter, die wissen das genau. Wenn sie einen normalen Abgeordneten fragen von den 600 irgendwas, ja, da wissen die meisten gar nicht. Die haben keine Ahnung. Die wissen das nicht. Ihr Bankberater, der weiß das nicht. Der weiß das nicht. Weil sich niemand darum kümmert, weil niemand das hinterfragt. Das ist das Fazit, was ich ja geschrieben habe. Ich lese es mal vor. Die Geldmenge ist identisch mit der Schuldenmenge. Das haben wir jetzt verstanden, warum das so ist. Ja? Das Geld kommt her, es muss ja da sein irgendwo und es wird immer nur aus Schulden entstehen. Das heißt, würde man jetzt die Schulden reduzieren oder tilgen oder zurückzahlen, würde das eine Reduzierung der Geldmenge bedeuten? Das kann nicht gewollt sein, weil sonst wäre ja kein Geld mehr da. Dann würde die Wirtschaft sofort zusammenbrechen. Man ist also gezwungen, ja, diesen Schuldenberg aufrechtzuerhalten. Eine Reduzierung der Geldmenge wiederum führt unweigerlich in eine Deflation, was wiederum die Wirtschaft komplett zerstören würde. Deshalb kann in diesem System überhaupt niemand an einer Geldmengenreduzierung, also einer Schuldentilgung interessiert sein. Das wäre kontraproduktiv. Aber uns erzählen sie genau andersrum. Jeder Politiker oder Experte in Anführungsstrichen, ja, der uns also weismachen will, dass das oberste politische oder wirtschaftliche Ziel eine Bekämpfung, Reduzierung der Schulden sein soll, der lügt allen ganz frech ins Gesicht. Das machen die tagtäglich. Ich meine, da ist nicht unbedingt vielleicht Ihren persönlichen Abgeordneten, den Sie vor Ort haben, sitzen haben und der sich auch um regionale Belange kümmert und so weiter. Ja, der will ich nicht diesen Menschen nicht unterstellen, dass ich da. Dass der sie belügen will. Wir reden jetzt vom System. Das System ist so aufgebaut. Das System belügt sie. Und diese Menschen dienen diesem System. Ob sie es jetzt bewusst machen, weil sie es wissen, was schlimm wäre, oder sie machen es unbewusst, weil sie es nicht wissen, was aber auch schlimm ist, weil an der Stelle, wo die sitzen, sollten sie es eigentlich wissen. Ja? Also, deswegen muss man das alles, was die alles sagen, in der Stellung hier mit Vorsicht genießen. Also durch die Vergabe der Geldschöpfung an die Banken begibt sich der Staat ohne Not in eine Abhängigkeit und mit ihm seine Bürger. Deswegen heißen sie auch Bürger, weil sie bürgen. In Amerika sieht man das wunderbar, das Einkommensteuer, ja, Amerika hatte im 19. Jahrhundert kein Einkommensteuersystem. Die haben keine Einkommensteuer bezahlt. Erst als die Zentralbank erschaffen wurde und da war und dann das Geld produziert hat, da ist das Einkommensteuersystem eingeführt worden. Warum? Weil der Staat musste ja letztendlich für seine Bonität sorgen. Und was ist die Bonität des Staates? Die Bonität seiner Bürger. Das Steueraufkommen, das, was die an Steuern bezahlen, das sind ja die Einnahmen des Staates. Und von den Einnahmen muss er ja die Zinsen bezahlen. Durch den Zins wird diese Abhängigkeit von Jahr zu Jahr vergrößert. Warum? Haben wir gesehen, durch den Zinseszinseffekt wird es immer mehr. Der Druck steigt immer weiter an. Versteht ihr? Und das ist genau das, was ich dann letztendlich auch rausgefunden habe. Weil ich konnte dann zu dieser Finanzkrise, wo 2008 war, das Wort Schulden hin und Schulden her nicht mehr hören im Radio. Ja? Und dann haben wir irgendwann mal, bin ich an meinem Schreibtisch gesessen und bin auf eine Folie gestoßen, auf eine Grafik gestoßen und habe einfach mal gedacht, habe mir diese Grafik angeguckt und habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Wir werden diese Grafik nachher noch sehen. Das war der Schuldenstand der Bundesrepublik. Ich habe hier noch ein Zitat, bevor wir zu den Grafiken kommen. Goldman Sachs, das ist eine der größten US-Investmentbanken und auch die Bank, die weltweit letztendlich dafür zuständig ist, Staaten zu beraten, ja, Griechenland zum Beispiel und so weiter, sitzt auch mit ganz vielen Menschen und Mitarbeitern in der EU, in der EU drin und so weiter, kommen wir nachher auch noch dazu. Und deren Chef, Lloyd Blankfein heißt der gute Mann, der hat gesagt, we do God's work. Das ist Englisch und das heißt, wir machen Gottes Arbeit. Warum? Weil sie das Geld schöpfen. Die Banken schöpfen Geld aus dem Nichts. Und es ist das Einzige, das ist das Allereinzige. Niemand kann etwas aus Nichts machen, außer Gott. Und das Geld, das Chiralgeld, ist das Einzige, was jetzt erschaffen werden kann aus dem Nichts, tatsächlich aus dem Nichts. Und einen Wert hat, angeblich, ne? Einen virtuellen Wert. Deswegen hat er das gesagt. Was für Auswirkungen hat es jetzt, wenn ich ein solches Geldsystem habe? Wir sehen hier eine Grafik und das sind die Zinszahlungen der öffentlichen Haushalte. Im aktuellen Haushalt, ich kann es auch abrufen oder fragen Sie Ihren Abgeordneten, aktueller Haushalt 2014, ja, ist eine für die Zinszahlungen, die Deutschland leisten muss, also sprich seine Bürger, betragen, ich glaube, 33 Milliarden Euro. 33.000 Millionen Euro. Nur Zinszahlungen. Nur der Staat. Wir reden jetzt vom Staatshaushalt. Dazu kommen noch die Kommunen, dazu kommen die Betriebe, die Unternehmen und die Privatpersonen, die ja alle auch Zinsen bezahlen. Und Sie sehen hier, was ein solcher Zinseszinseffekt, das wir vorhin gesehen haben auf dieser Grafik, ne, weil es immer höher wird, tatsächlich wie das aussieht. So steigt es an, ja, das ist gerechnet von 1950 bis jetzt. Und das war auch das, was ich mir überlegt habe. Ich habe, wie kann denn ein Land wie Deutschland, das aus dem Krieg letztendlich durch den Wiederaufbau ein Wirtschaftswunder hinter sich hatte, eine Wirtschaftskraft noch immer hat, mit die stärkste der Welt, ein Land, das seit Jahrzehnten immer Plus macht, immer Wachstum, durch den Fleiß seiner Bürger, ja, waren made in Germany. Gut, das hat heute nicht mehr die Bedeutung, aber das war jahrzehntelang das Maßstab. Wir bringen heute immer noch die fähigsten Ingenieure hervor und, und. Wie kann ein Land, wo so fähig ist und so viel Umsatz macht und so viel Gewinn macht und Wirtschaftswachstum erzeugt, wie kann das so verschuldet sein? Da stimmt doch irgendwas nicht. Wenn ich doch als Privatmann 40 Jahre lang arbeite gehe und spare immer und arbeite immer und mache immer Plus, dann habe ich nach 40 Jahren irgendein Vermögen X habe ich dann. Ja? Wahrscheinlich ein großes Vermögen. Was hat Deutschland? Stand heute 2,3 Billionen Schulden. 2,3 Billionen Schulden. Und das ist nur der Staat. Und die Forderungen, die dahinter stehen, man redet also von nahezu fast 10 Billionen, die Deutschland letztendlich verschuldet ist, weil die ganzen Pensionsforderungen stehen noch an, die ganzen Sozialversicherungssysteme und. Die Forderungen, die daraus erwachsen, die müssen ja auch bezahlt werden. Das kommt ausschließlich daher, dass der Staat nicht sein eigenes Geld produziert, weil sonst würden diese Zinszahlungen ja uns zugutekommen. Nein, aber diese Zinszahlungen kommen nicht uns zugute, sondern den Banken und den Besitzern der Banken. Und deswegen sind wir immer weiter verschuldet. Aber weil wir ja so gut waren, haben wir immer wieder Kredit bekommen. Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte. Man muss sich mal diese Grafik angucken. Ne? Es ist ganz langsam losgegangen. Und dann ist immer mehr geworden. Das ist alles bewusst so gemacht worden. Das ist die Entwicklung der öffentlichen Schulden bis 2014. Es wird ja oft in Statistiken, wenn Sie irgendwo reingucken, wenn Sie Nachrichten lesen oder Zeitungen lesen, in Prozenten ausgedruckt, sodass es keiner versteht. So und so viel Prozent des BIP und Neuverschuldung ist wieder gesunken und so weiter. Auch schon mal gehört, wir sind gut, wir sind toll, wir haben unsere Neuverschuldung gesenkt. Haben Sie schon mal gehört? Ja, die Neuverschuldung haben wir gesenkt, aber wir haben trotzdem Schulden gemacht. Die Neuverschuldung wird ihm als Erfolg verkauft. Aber es ist ein weiteres Schuldenmachen. Warum? Weil es systembedingt gar nicht anders geht. Das ist das, die Botschaft, die Sie jetzt verstehen sollen. Systembedingt geht es gar nicht anders. Und es betrifft jetzt nicht nur unser Land. Und andere Länder, die keine so starke Wirtschaftskraft haben, die stehen ja noch viel, viel schlechter da. Aber was passiert bei denen? Bei denen passiert, dass sie weniger Wachstum oder gar kein Wachstum haben, dass die Schulden im Verhältnis zu ihrem Wachstum noch viel schneller wachsen. Wie zum Beispiel Griechenland. Ja? Das stimmt nicht, wenn Ihnen jemand erzählt, dass Griechenland, dass das faule Leute sind. Es gibt bestimmt auch faule. Ja? Aber in Deutschland gibt es auch faule. Deswegen sind sie nicht verschuldet. Die sind verschuldet wegen dem System. Hier sieht man das noch einmal schön gegenübergestellt. Ja? Das heißt, so viel Geld wie da ist, so viel Schulden sind auch da. Es ist eine ausgeglichene Bilanz. Es gleicht sich immer genau aus. Und da oben sehen Sie so einen kleinen Haken. Ganz am Ende, ne? Sehen Sie das? Und dieser Haken, das war die Finanzkrise 2008. Da ist das Geldvermögen durch die Pleite dieser Lehman Bank, ist das Geldvermögen zurückgegangen. Und da sind ja Milliarden vernichtet worden. Und diese Milliarden, die da vernichtet worden sind, in Bezug auf Deutschland jetzt, das ist dieser kleine Haken da oben. Da ist die Geldmenge auf einmal zurückgegangen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, da auf einmal ist Kurzarbeit eingeführt worden. Ja? Das war eine riesige Krise, wegen einer Bank. Das ist nur eine Bank gewesen. Kein Staat, kein Groß, kein Systembank, ne, wie es heute gibt, noch viel größere. Und was hat man jetzt gemacht? Was hat der Staat jetzt gemacht? Weil wo das Geld zurückgegangen ist, war es ein riesiges Problem da. Wir standen kurz vor einem Kollaps der Wirtschaft. Was ist jetzt gemacht worden? Wie ist jetzt Geld in das System gekommen? Weil keiner hat mehr an dem anderen getraut, auch die Banken untereinander nicht. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, weil so lange ist es noch nicht her, vielleicht haben Sie sich damals auch ein Auto gekauft. Erinnern Sie sich noch an diese Abwrackprämie? Die Abwrackprämie war ein Mittel, um wieder Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Das war das. Die haben irgendwas machen müssen, damit wieder Geld in die Wirtschaft kommt. Und die Abwrackprämie war das Hauptmittel dazu. Das heißt, die Menschen sind hergegangen und haben diese Abwrackprämie geholt. Der Staat hat es ja als Zuschuss gegeben. Wo hat er das Geld hergehabt? Ja? Aber dadurch ist Geld wieder in die Wirtschaft geflossen und damit das System wieder wieder weiterarbeiten kann, damit die Zinsen bezahlt werden können. Ja? Weil viele Menschen haben ja dann nicht nur die 2.500 Euro genommen, sondern haben halt noch 10.000 draufgelegt und haben sich dann halt ein neues Auto gekauft und dergleichen. Ja? Und da ist die Wirtschaft wieder angekurbelt worden. Das war dieser kleine Haken. Dieser kleine. Was glauben Sie, wenn heute ein Staat hier nicht mehr zahlungsfähig ist? Wenn man das mal anguckt, wir hatten 1929, habe ich auch schon mal gehört, die große Depression, das war die Weltwirtschaftskrise, die von den USA ausging. Dort war die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaft, zum Wirtschaftswachstum, das ist dieser Kreis hier. Heute stehen wir hier, weil das geht glaube ich nur bis 2010 hier. Heute stehen wir hier. Das heißt, mathematisch gesehen hätte das Ganze schon platzen müssen. Ja? Die Schulden sind also nur, und das ist auch die Botschaft jetzt, die Schulden sind nur Mittel zum Zweck. Die dienen nur dazu, Zinsen zu produzieren. Verstehen Sie? Das heißt, wir sind eigentlich als Arbeiter in dieser Welt unterwegs, um Zinsen zu erwirtschaften. Wir bekämpfen uns gegenseitig. Daher kommt ja auch der Werteverfall. Keiner traut sich mehr. Einer tut den anderen betrügen. Warum? Weil er teilweise meint, er muss es machen, weil er in finanzieller Not ist. Es gibt immer mehr, nicht nur Länder, die in finanzieller Not sind, sondern viele Menschen. Wir reden immer über Länder und über irgendwelche Statistiken. Da stehen ja immer Menschen dahinter. Jede einzelne Zahl, die hier genannt ist, jeder einzelne Euro, jeder einzelne Dollar, da stehen Menschen dahinter, die arbeiten da dafür. Ja? Und die gerade immer mehr unter Druck. Und es gibt immer mehr Menschen, die psychisch angeknackst sind, die den Druck einfach nicht mehr aushalten. Es gibt Unternehmen, kleine Unternehmen, die kaputt gehen, weil der Druck zu groß ist. Wo kommt der Druck denn her? Das war auch etwas, was ich festgestellt habe. Es ist etwas in der Luft, will ich mal sagen, wo man nicht greifen kann, verstehen Sie? Und das ist dieser Druck. Das ist ein unsichtbarer Druck, der auf jedem von uns lastet. Auf jedem Einzelnen lastet er. Wenn heute ein Baby auf die Welt kommt, hat es schon statistisch gesehen, ich glaube 35.000 Euro Schulden. Und für die muss Geld bzw. Zinsen bezahlt werden. Und das ist der Druck. Und bis dieses Baby mal 18 oder 20 ist, ist der Druck schon so groß, ja, dass es also nur noch einen Sinn im Leben vielleicht sieht, nämlich dem Geld hinterher zu rennen. Und das ist der Sinn von diesem System. Diesen Druck zu erzeugen. Das heißt, auch die Spitzenpolitiker und auch die Politiker, die stehen alle unter großem Druck. Verstehen Sie? Deshalb auch die Verschiebung arm nach reich. Einiges falsch ausgedrückt. Es muss heißen, fleißig nach reich. Die, die fleißig sind, die erarbeiten Steuern und die fließen letztendlich den Reichen wieder zu. Über die Zinszahlung. Also die Verschiebung ist fleißig zu reich. Deswegen heißt es auch, ein ungerechter Mammon. Weil diese Zinsen, die da bezahlt werden müssen, die müssen bezahlt werden für nichts. Und diejenigen, die Zinsen bekommen, müssen nichts dafür arbeiten. Das ist eine große Ungerechtigkeit, die sich über die ganze Welt legt. Und die dringt auch in ganz andere Bereiche durch. Irgendwann wird es zum Crash führen. Wir hatten im 20. Jahrhundert 24 Hyperinflationen übrigens. Man denkt ja immer nur an die Deutschen, die man so noch im Kopf hatte. Also 1923, 1948 bei den Währungsreformen, die da waren, ging ja Hyperinflationen voraus, wo das Geld, vielleicht hat einer schon mal noch, kann sich noch erinnern an diese 50 Milliarden D-Mark oder Reichsmarkscheine, was es da gibt. Ja. Das war dann alles eine Folge dieses Systems. Auch damals war das System ja schon da. Es ist nur einfach auf Null gesetzt worden wieder, aber nicht die Schulden, die hatten wir ja weiterhin und es ist dann einfach weitergegangen. Der Dollar hat dadurch Wert verloren. Ja. Bis zum heutigen Tag ist er eigentlich, wenn man es vergleicht mit vor 100 Jahren, fast nichts mehr wert. Warum? Weil immer mehr Geld in diese Welt hineinkommt. Und je mehr Geld da ist, haben wir ja vorhin gesehen, ja, wenn der Geld wächst, ja, wird es immer weniger wert, ist ja klar. Ich muss immer mehr bezahlen. Heute zahle ich schon für einen Kaffee, oder wenn ich zum Friseur gehe, zahle ich heute vielleicht 20 Euro. Das sind 40 D-Mark. Ich rechne es immer noch um. Ich bin jetzt nicht so alt, vielleicht wie der ein oder andere, der hier ist, aber viele rechnen es noch um. Ich rechne es aber noch um. So, und jetzt gehen Sie mal irgendwo hin und gehen ins Kino. Als Beispiel, Kinokarte kostet. Ja, aber glaube ich in Karlsruhe schon 13 Euro oder was sind 26 Mark. In welcher Zeit ist das passiert? 12, 13 Jahre. Wer länger ist das her? Seht ihr, wie schnell das Geld weniger wert geworden ist? Es ist also so, dass also praktisch hier die Banken Kredite vergeben und Zinsen kassieren. Das ist der Systemkreislauf. Immer wieder neu. Und das ist eine monetäre Teufelsspirale. Das ist der richtige Ausdruck. Denn je mehr Geldvermögen da ist, Geldvermögen ist immer gleich der Verschuldung. Je mehr Geld da ist, umso mehr Schulden sind auch da. Diese Schulden müssen, wir haben da einen doppelten Effekt, diese Schulden, für diese Schulden müssen Zinsen bezahlt werden. Und für das viele Geld, das da ist, das wird ja, was wird mit dem gemacht? Das wird irgendwo angelegt. Dann kriegt man Zinsen. Aber wo kommen die her? Für die muss auch irgendjemand arbeiten. Habe ich schon mal gehört, denn, lass mein Geld arbeiten? Mensch, lass doch dein Geld arbeiten. Aber Geld kann nicht arbeiten. Haben Sie schon mal einen 50-Euro-Schein genommen und gesagt, jetzt arbeite mal was? Der kann nicht arbeiten. Da stehen Menschen dahinter. Irgendwelche andere Menschen müssen diese Zinsen erarbeiten. Verstehen Sie? Also Arbeit ist erforderlich, um die Zinsen zu bezahlen. Und zwar, es werden immer mehr Zinsen, also muss ich auch immer mehr dafür arbeiten. Deswegen müssen heute Frauen arbeiten. Deswegen müssen Kinder mit einem Jahr in die Kita abgegeben werden, weil die Familien sich das ja gar nicht mehr leisten können. Die Frau muss ja heute schon teilweise mitarbeiten. Nicht, weil sie will, weil sie muss. Und warum muss sie? Wegen diesem System. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ja? Das war übrigens die Grafik, die ich dann auf dem Schreibtisch hatte. Ne? Da haben wir also wirklich gewundert und gesagt, Mensch, wie kann das sein, die Staatsverschuldung in Deutschland, wenn ich mir diese angucke, wie kann das sein? Diese Grafik war der Auslöser, dass ich mich um das System gekümmert habe. Dass ich mich dahinter gekniet habe und habe gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist in der Luft unsichtbar und irgendwas tut sich und ich konnte es nicht greifen. Hier, diese Grafik zeigt es auch noch einmal, das ist die Wirtschaftskraft von Deutschland, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das sind die Ausgaben, die wir oben sehen, und unten sind es die Einnahmen, die Steuereinnahmen. Deswegen müssen auch immer Steuern wieder erhöht werden, weil der Staat ja mehr Einnahmen braucht, weil er mehr Zinsen zahlen muss. So, und dieses Bild hier, das ist ein ganz wichtiges Bild, weil das zeigt uns jetzt eines, auch wenn Sie es jetzt schockiert, muss ich Ihnen sagen, der Staat ist nicht unser Freund. Vielleicht habt ihr schon gemerkt. Ich habe das schon immer gedacht, ja, schon als meine erste Abrechnung als Aushilfskraft, als Schüler gekommen habe ich gedacht, warum zieht mir da einer was ab? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich muss ja hier was bezahlen, Strafe bezahlen. Als die Deutsche Wiedervereinigung war, gab es einen Spruch, der hieß, wir sind das Volk. Ja? Und das ist schon richtig, wir sind schon das Volk. Aber der Staat ist jemand anders. Der Staat sind nicht wir. Das muss uns ganz klar sein. Denn der Staat geht her und tut Unternehmen, tut seine Bürger letztendlich besteuern. Klar, weil er muss auch was machen, Straßenbauer und, keine Frage. Aber der Großteil fließt ganz woanders hin. Der Großteil ist geschuldet diesem System, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn über dem Staat, über dem Staat stehen die Banken. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Das heißt, wenn ich einen Kredit habe, dann bin ich in gewisser Weise abhängig von meinem Kreditgeber. Der kann dann bestimmen, was ich machen muss. Und wenn ich als Staat verschuldet bin, dann gibt es dort auch Kreditgeber. Und es gab Abgeordnete im Bundestag, die eine offizielle Anfrage gemacht haben an das Finanzministerium, das können Sie übrigens auch machen als Bürger, einfach mal fragen, bitte teilt uns nochmal mit, wohin diese Zinszahlungen denn gehen. Weil wie hoch die sind, können wir dem Haushalt entnehmen, zumindest die offiziellen Zahlen, was da noch so weiter schwarz läuft, wissen wir nicht. Aber die offiziellen Zahlen kennen wir ja. Aber Sie werden sich wundern, was Sie für eine Antwort bekommen. Nämlich keine. Und diese Abgeordneten haben auch keine Antwort bekommen. Darüber wird nicht geredet. Und vielleicht habe ich es auch schon mal gehört, über Geld redet man nicht. Ja? Das wird auch dem Volk eingegeben. Ja? Es ist ein Tabuthema. Warum? Weil wenn sich niemand darum kümmert, kann er auch nichts merken. Ja. Wir sehen also hier, es muss also, das war auch meine Erkenntnis dann, etwas über dem Staat stehen. Ich habe auch am Anfang gedacht, Geld kommt vom Staat, ja klar, ne, und so weiter. Aber es muss also was über dem Staat stehen. Und heute sehen wir auch ganz klar, was das für Dinge sind. Das sind die Banken. Aber die Banken sind ja auch was Anonymes. Die gehören ja auch jemand. Das sind private Unternehmen, das sind Aktiengesellschaften. Da hat irgendjemand Anteil. Die gehören irgendjemand. Über dem Staat, jetzt reden wir auf unserem Staat, steht zum Beispiel die EU. Da gibt es diesen ESM, das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Der ist vor ein paar Jahren da eingeführt worden, auch in einer Nacht- und Nebelaktion. Das Volk wurde nicht aufgeklärt. Wir sind diesem ESM, der auch eine Banklizenz hat zum Beispiel, ausgeliefert. Der kann morgen schon eine dreistellige Milliardenzahl von dem deutschen Staat fordern, ohne Nachweis. Und wir müssen bezahlen innerhalb von 7 Tagen. Das ist ein EU-Organ. Darüber stehen Banken. Wer sich noch erinnern kann, 2008 hatte der Chef der Deutschen Bank, der Josef Ackermann, ein Büro zeitweise im Kanzleramt. Wisst ihr vielleicht, ne? Habt ihr schon in der Zeitung irgendwo gelesen, ja? Als Berater des Staates. Die Abgeordneten, die wir haben, das sind Menschen wie wir. Das sind Lehrer, das sind Arbeiter, Ingenieure und so weiter. Das sind keine Finanzexperten. Da werden Berater extern hinzugezogen. Ja, was meint ihr, woher die kommen? Der Großteil der Berater kommt von Goldman Sachs. Es steht also hier eine Lobby dahinter, die das Ganze steuert. Und diese Lobby, was jetzt sich personifiziert in den Banken, deswegen die drei Fragezeichen oder die Fragezeichen da oben, die Banken gehören jemand und wem gehören die denn? Wer steuert in Wirklichkeit das Ganze? Wir stehen da unten. Wir stehen da unten. Und das habe ich erkannt dann. Und es war natürlich ein großer Schock auch für mich, können Sie sich vorstellen, ja, dass ich auf einmal erkannt habe, als noch damals Nichtgläubiger, dass ich da unten stehe und dass ich gemerkt habe, ich stehe da unten und da unten werde ich auch sterben. Und ich bin abhängig von allem, was da oben kommt. Und der Druck wird immer größer. Und dann stellt sich auch irgendwann die Frage nach dem Sinn. Verstehen Sie? Und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich auch zum Glauben gefunden habe. Weil ich diese Frage mir dann auch gestellt habe. Ich habe mir erstmal die Frage nach dem Ziel dieses Systems gestellt und dann nach dem Sinn. Und wir alle sind hier unten, die Menschen, und arbeiten letztendlich für dieses Banksystem, letztendlich und für den Staat. Ne? Und der Staat ist sozusagen die Exekutive dieses Systems. Durch meinen Beruf als Versicherungsanlageberater bin ich auch mit vielen Menschen zusammengekommen. Und ich habe dann auch gesehen, der Staat hat, wenn zum Beispiel hatte ich einen Kunde, der konnte seine Steuer nicht mehr bezahlen, der Staat hat sofort auf das Grundbuch eine Hypothek aufgenommen. Ohne irgendwas. Das ist ein Knopfdruck für die. Ohne Rücksicht auf Verluste. Da wird nicht gefragt, ob das ein Familienvater ist, wo noch 3 Kinder ernähren muss. Das wird einfach einkassiert. Das wird einkassiert. Herzlos. Das ist eine Institution. Ja? Der Staat ist die Exekutive dieses Systems. Und das ist die Struktur dieses Systems. Das geht jetzt hier aus der... Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Aus der Grafik geht es jetzt richtig hervor. Aber deswegen habe ich es nochmal extra jetzt vorhin nochmal reingemacht. Es ist eine pyramidenartige Struktur. Das heißt, ich habe oben hier ganz wenige. Dann kommt das Bankensystem, dann kommen übergeordnete Staatsgebilde, dazu gehört zum Beispiel auch Weltbank, dazu gehört IWF, vielleicht schon mal gehört, ne, der Internationale Währungsfonds, dazu gehört auch die UNO, dazu gehören ganz viele Organisationen, die alle über den Staaten angesiedelt sind, die Europäische Union selbst und dergleichen. Und erst dann kommt der Staat. Es ist also ist aufgebaut wie eine Pyramide. Ich kann Ihnen nur sagen, an Ihren Zeichen werdet ihr sie erkennen. Die Pyramide ist ein Zeichen aus Ägypten. Die Pyramide ist ein Zeichen, wo in vielen okkulten Kreisen auch verwendet wird. Ja? Als Christen verwenden keine Pyramide. Deswegen sind Sie vorsichtig. Gucken Sie mal die Logos der Banken an. Wie viele Pyramiden Sie da sehen. Und seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie ein Logo sehen mit einer Pyramide. Die Karlsruhe muss ich jetzt fast ausnehmen, weil ich komme selber aus Karlsruhe und wir haben ja als Wahrzeichen sozusagen unsere Pyramide mitten in der Stadt stehen. Ja, deswegen haben wir bei uns auch viele diese Pyramide. Aber ich kann nur eines sagen, oder Freimaurer, ja, diese Organisationen, das sind die, die letztendlich hier oben dieses gegründet haben. Auch unter dem Zeichen der Pyramide. Eines der Zeichen, da gibt es ganz viele. Deswegen aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Dreieck irgendwo damit dabei ist. Also so sieht das Ganze aus. Wir haben unten die Wirtschaft, den Staat, uns als Privatpersonen, die Unternehmen. Wir haben in diesem Wirtschaftskreislauf die Banken, die Geldanlagen, die Versicherungen und so weiter. Das, was hier blau ist, das ist unsere Wirtschaft, das ist unsere Welt, so wie Sie sie auch kennen. Aber wo fließen denn die ganzen Zinsen hin? Ich habe Anfang des Jahres war ein Bericht im NTV, die Staaten der Welt sind mit über 100 Billionen Dollar verschuldet. Wenn ich jetzt mal einen durchschnittlichen Zinssatz nehme von 3-4%, dann liege ich bei 3-4 Billionen. Das sind 3.000 Milliarden. Dieses Geld fließt nicht in die Wirtschaft, sonst wären wir schon lange überflutet mit Geld. Dieses Geld fließt dorthin, wo Sie jetzt das Dunkle sehen. Vielleicht schon mal den Begriff gehört, Kapitalsammelbecken. Dann gibt es zum Beispiel auch, es gibt außerstaatliche Organisationen, wo das Geld hinfließt. Geheime Kanäle, wo niemand weiß. Die offizielle, es gibt Finanzinstrumente, Derivate nennt sich das. Das sind Wetten im Grunde. Deswegen steht hier auch Casino. Die Banken untereinander tun praktisch jeden Tag mit diesem Geld hier hin und her spielen. Dieses Geld erscheint aber nicht in unserer realen Wirtschaft. Aber es ist da. Und es erzeugt einen riesigen Druck durch den Zins. Und das da oben, das sehen wir nicht. Das ist das, was wir nicht sehen. Das ist das, was wir nur spüren. Diese Grafik hier, also keine Angst, dass wir das alles lesen können, zeigt Ihnen die Vernetzung auf. Die Technische Universität Zürich hat eine Umfrage gemacht im Jahr 2007, eine Erhebung, wissenschaftlich fundiert über mehrere Jahre hinweg, und hat herausgefunden oder wollte herausfinden, welche großen multinationale Unternehmen haben welchen Einfluss in der Welt. Dadurch sind 37 Millionen Datensätze für Unternehmen sind da geprüft worden. Es sind 43.060 Unternehmen herausgekommen, die haben mindestens 20 Verbindungen wieder, also weltweit Unternehmen jetzt. 1.318 Unternehmen sind da in den engeren Kreis gekommen, ein Kern, und 147 Unternehmen. 147 Unternehmen haben sie festgestellt, das war 2007, dass die über 40% der gesamten Wirtschaftskraft der Welt Einfluss nehmen. Von diesen 147 Unternehmen, also das sind natürlich Großbanken und so weiter, sind 133 aus dem Banken- und Immobiliensektor. Das war 2007, wir sind 7 Jahre weiter. Das heißt, der prozentuale Anteil ist mit Sicherheit gestiegen. Da wird es schon weit über 50% sein. Und wir erkennen das auch in unserem täglichen Leben. Die Konzentration, die Monopolisierung schreitet immer weiter voran. Wir haben im Grunde, wenn Sie heute irgendwo hingehen, es sind noch ein paar Gesellschaften, wo man tanken kann. Ja. Es wird im Grunde immer weniger. Ja. Es sind, ich will mal sagen, wenn Sie heute ein Handy holen, dann haben Sie noch die Auswahl zwischen 2 oder 3 großen Anbietern. Das war's. Ja. Und überall wird die Auswahl immer kleiner. Auch bei Lebensmitteln. Wenn man, der Lebensmittelmarkt in Deutschland wird beherrscht von 3 Unternehmen. Ja. Das ist Metro, Rewe und Edeka. Fertig. Die Konzentration ist enorm. Und jetzt hat man festgestellt, dass also diese 147 Unternehmen, also diese Vernetzung sehen Sie hier, im Grunde Einfluss auf die Welt ausüben. Nehmen Sie zum Beispiel Pharmaunternehmen. Es ist seit den 80er Jahren in Deutschland, sind über 20.000 Kräuter aus dem allgemeinen, will ich mal sagen, Konsum oder aus dem allgemeinen Angebot verschwunden. Die sind einfach weg. Warum? Sie wurden ersetzt durch pharmazeutische Medikamente, mit denen Geld verdient wird. Das Ganze schreitet immer weiter voran. Der Einfluss ist also nicht nur, dass man hier von den Zinsen von den Banken redet, sondern über dieses System werden auch alle anderen Bereiche mit infiltriert. Die Firma BlackRock zum Beispiel, Blackstone, das heißt schwarzer Stein, Tochterunternehmen von Rothschild, sind an jedem DAX-Unternehmen beteiligt, mindestens 5%. Man hat ein schlauer Kopf ist hergegangen, nachdem diese Statistik herauskam, hat die 147 Unternehmen, die ersten 50 genommen und hat ist einfach hergegangen, in die Google-Suchmaschine eingegeben, den Namen des Unternehmens und hinten dran den Namen Rothschild. Weil Rothschild hat also schon seit 18. Jahrhundert maßgeblich an diesem Aufbau dieses Systems beteiligt war. Die ersten 50 Unternehmen und hat einfach den Namen Rothschild hinten angegeben, hat bei allen eine Verbindung gefunden. Bei allen 50. Das heißt, es konzentriert sich im Grunde auf wenige Menschen, die hinter diesen Kulissen da stehen. Geld regiert die Welt. Und Jesus hat es auch schon vorausgesehen. Ja? Der Mammon ist genau, der Mammon ist der Gegenpol zu Gott. Der Mammon ist es. Und dadurch wird, das zeigt sich diese Grafik hier, vieles beeinflusst. Ich habe mir mal überlegt, wie kann man denn hergehen und kann einen Staat in seine Gewalt bringen? Wie kann man wie funktioniert das jetzt? Ich meine, ich kann natürlich jetzt über eine gewisse finanzielle Macht kann ich meine Gläubiger irgendwo an die Kandare nehmen, aber dass ich jetzt den ganzen Staat einnehme und noch weltweit, dazu gehört schon einiges. Ich habe mir überlegt, in der Mitte lesen wir hier Regierung, König oder Herrscher, das ist im Grunde, sagen wir mal, ein Staat, wie sich vorstellen, ein Staat, der jetzt von einer Regierung regiert wird oder von einem König regiert wird. Von irgendjemand wird er regieren. Dieser Regierende, der wird beeinflusst von außen, von verschiedenen Seiten her und wird unter Druck gesetzt. Der will natürlich seine Stellung behalten. Der König will der König bleiben. Ja? Und der Bundeskanzler will auch Bundeskanzler bleiben. Er wird aber unter Druck gesetzt von verschiedenen Seiten, weil viele an diese Stelle streben. Das ist die Opposition, das sind die Gläubiger, das sind die Medien, das sind verschiedene Organisationen, auch Kirchen. Ja, wir wissen ja, die Politiker müssen es ja irgendwo immer allen versuchen, das immer allen irgendwo recht zu machen. Ja? Ein Kompromiss nach dem anderen. Nur damit sie an der Stelle bleiben. Dann gibt es das Volk, da entsteht eine Revolutionsgefahr. Sehen wir jetzt wunderbar in der Ukraine. Das Volk übt Druck aus, ja, auf die Regierung, wenn ihr was nicht passt. Das deutsche Volk ist weniger. Wirtschaftslobby, ja, auch da wird sitzen nur noch Lobbyisten letztendlich in den Ausschüssen. Andere Länder bedrohen diesen König oder dieses Land. Da beherrscht Kriegsgefahr. Wie kann ich dieses Land jetzt unter meine Kontrolle bringen? Was glauben Sie, was das Mächtigste ist? Was man hier...
Links unten.
Links unten, die Freimaurer. Die wiederum, die Gläubiger, darstellen über das Bankensystem. Weil über das Geld kann ich jede andere dieser Gruppen, die außen rum sind, beeinflussen. Ich kann das Volk beeinflussen. Was geschehen ist in der Ukraine nachweislich, sind bezahlt worden. Ja? Bezahlte Kämpfer sind eingesetzt worden gegen die Regierung. Bezahlte Kämpfer, mit Geld sind die bezahlt worden. Ja? Opposition, es gibt Schmiergelder, Korruption überall. Ich kann andere Länder, die ich jetzt schon unter meiner Kontrolle habe, einsetzen, ja? Mit Geldern, die kann ich ausstatten mit Kriegsmaterial, damit sie dieses Land, diesen König angreifen. Nehmen Sie das Beispiel Libyen. Genau da ist es genau dort passiert. In Syrien passiert jetzt gerade auch das Gleiche wieder. In Irak ist es passiert. Es ist von allen Seiten außen auf diesen einen eingewirkt worden. Libyen zum Beispiel hatte keine Zentralbank. Eine Woche nachdem Gaddafi ermordet wurde, hatten sie eine. Zum Beispiel. Der Einfluss kommt also durch das Geld. Und durch die Billionen, die da sind, die wir nicht sehen. Abraham Lincoln hat gesagt, das Privileg, sein eigenes Geld zu schöpfen und in Umlauf zu bringen, ist das höchste Alleinrecht des Staates. Das höchste Alleinrecht des Staates. und seine größte kreative Möglichkeit. Die Menschen erhalten damit eine Währung, die so sicher ist wie die Macht des Staates. Anstatt die Menschen zu beherrschen, wird es zum Diener der Menschheit. Die Demokratie wird dadurch stärker als die Geldmacht. Lincoln ist erschossen worden. Nicht nur, weil er das gesagt hat, sondern weil er auch versucht hat, eigenes Geld einzuführen. Vielleicht haben Sie schon den Ausdruck Greenback mal gehört. Das ist ein Dollar, ne? den hat Lincoln eingeführt, hat als Staatsgeld ausgegeben. Er hat also die Banken umgangen, hat gesagt, ich tue jetzt nicht Geld leihen von den Banken, sondern ich gebe mein eigenes Geld aus. Kurze Zeit später ist er leider ermordet worden. Aber die Geldausgabe ist die höchste, was er sagt, das höchste Alleinrecht des Staates. Das haben wir abgegeben. Und zwar alle Staaten, fast. Hier sagt der Larry McDonald, das ist ein US-Kongressabgeordneter, der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Weltregierung zu kreieren, welche Kapitalismus und Kommunismus vereint, unter ihrer Kontrolle. Meine ich eine Verschwörung? Fragt er. Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan existiert. Die Eliten, also die über ihm stehen, planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig. Auch dieser Kongressabgeordnete ist getötet worden 1976 in einem koreanischen Flugzeug, das von den Sowjets abgeschossen wurde. Den kennen Sie auch alle hier. John F. Kennedy. Dieses Zitat von ihm lese ich jetzt mal vor. Da sagt er, denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt. Verdeckte Mittel, um ihre Einflusssphäre auszudehnen, auf Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung statt Wahlen, auf Einschüchterung statt freier Wahl, auf nächtliche Guerillaangriffe statt auf Armeen bei Tag. Die gesamte Rede auf Englisch ist heute noch abzurufen im Internet, also auf YouTube können Sie es abrufen, auf Englisch die Rede. John F. Kennedy war der letzte Präsident der Vereinigten Staaten, der versucht hat, Staatsgeld auszugeben, so wie Abraham Lincoln. Kennedy hat 1963 Staatsgeld ausgegeben, über 4 Milliarden Dollar. Diese Noten existieren teilweise heute noch, ja, sind natürlich nicht mehr gültig. Da steht dann drauf US States Note. Auf den normalen Dollar steht drauf Federal Reserve Note. Federal Reserve ist die Bank, ne, der USA. Kennedy, wie wir wissen, ist ermordet worden. Sein Nachfolger war Lyndon B. Johnson. Der Johnson hat als allerersten Akt seiner Tätigkeit als dann Präsident, als er Präsident geworden ist, genau diese Verfügung, dass dieses Privatgeld ausgegeben wird, wieder rückgängig gemacht. Es war die erste Tat, die Johnson begangen hat. Seitdem hat niemand mehr gewagt, an dieses Geldmonopol dieser Bank irgendwas zu rütteln. Hier sehen wir ein Zitat, dass es auch noch auf andere Bereiche Einfluss genommen wird, und zwar massiv. Und zwar sagt es jetzt der Chefredakteur der New York Times, John Swinton, auf seiner Abschiedsfeier, hat er das gesagt. Von einer unabhängigen Presse in Amerika kann nicht die Rede sein. Nicht ein einziger Mann unter Ihnen, den Journalisten, wagt es, seine ehrliche Meinung auszusprechen. Wir sind die Instrumente und Vasallen der Reichen hinter den Kulissen. Wir sind Marionetten, jene Männer ziehen an den Fäden und wir tanzen. Unsere Zeit, unsere Talente, unser Leben und unsere Kräfte sind alle Eigentum jener Männer. Wir sind intellektuelle Huren. Das trifft jetzt nicht nur auf die amerikanischen Journalisten zu, sondern im Grunde auch auf weltweit, auf den Journalismus. Viele Nachrichten werden unterdrückt. Das, was Sie heute sehen im NTV-Nachrichten oder in der Tagesschau oder was Sie in der Zeitung lesen, das ist gefiltert. Wir kriegen noch lange nicht alles mit, ja? Es muss nicht alles Lüge sein, aber es ist vielleicht nur ein Bruchteil, was genauso schlimm ist wie Lüge, ja? Wenn die relevanten Informationen fehlen. Wir sind alle Eigentum jener Männer, so drückt er sich aus. Du kannst nicht zwei Herren dienen. dieses Zitat hier hat mich dann letztendlich auch später auf den Weg gebracht, auf den Glaubensweg. Weil es ist unglaublich, dieses Zitat, und ich habe dann das nachgeforscht. Und ich möchte es Ihnen auch jetzt nochmal hier vorlesen. Es ist von dem Chef der Federal Reserve Bank, der Zentralbank der USA, ausgesprochen 2006. Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend angesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Das hat jetzt kein Okkultist oder irgendwas genau gesagt, das hat der Vorsitzende der Zentralbank der USA gesagt. Also diese Leute geben schon genug Informationen raus, dass die normalen Menschen auch wissen können. Die machen das ganz bewusst, wer da am Hebel sitzt. Das macht er ja nicht aus Spaß. Das hat er schon richtig ernst gemeint. Und das ist erschreckend. Ja. Und da weiß man auch, und das war mir dann auch klar, hinter diesem System muss irgendwas stehen. Was ganz Böses sozusagen. Churchill, auch damit involviert. Wie die meisten Staatsmänner übrigens. Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Churchill hat es gesagt, der Deutschland bombardiert hat. Ihr seht, die Beeinflussung aus allen möglichen Richtungen ist sozusagen in vollem Gange. Das Volk wird beeinflusst, die Staaten werden beeinflusst, die Politiker, die haben Angst. Deswegen machen die doch mit. Der Schäuble will doch kein Kennedy werden. Der Ackermann hat vor kurzem ein Zitat gebracht, der ist ja nicht mehr Deutscher Bankchef, vor kurzem ein Zitat gebracht, wo er erinnert hat an den Herrhausen. Ist der Herrhausen noch ein Begriff? Der war auch mal Vorstandssprecher der Deutschen Bank, ja. Alfred Herrhausen ist umgebracht worden, angeblich durch die RAF. Kurz vorher hat er sich eingesetzt, ne, für einen Schuldenerlass der Dritten Welt. Er hat sich wirklich eingesetzt für einen Schuldenerlass, das wollte er haben. Ja. Man findet bei allen diesen Dingen, bei allen diesen Menschen irgendwo, wenn man da mal ein bisschen nachforscht, die Spur, die immer aufs Geld führt. Was Sie hier sehen, ist der Turmbau zu Babel, das Bild ist ja bekannt. Ich weiß nicht, war jemand von Ihnen schon mal oder in letzter Zeit in Straßburg? Im Europaparlament schon mal gesehen? Das ist das Europaparlament. Das Europaparlament ist nachempfunden dem Turmbau zu Babel. Und das ist kein Zufall. Verstehen Sie? Das ist kein Zufall. Ich werde Ihnen gleich beweisen, dass es kein Zufall ist. Wenn man es mal hier so zusammennimmt. Das heißt, diese Menschen, die hinter den Kulissen diesen Plan vorantreiben, die wissen ganz genau, was sie machen. Und sie geben sich auch zu erkennen bis zu einem gewissen Maße. Es ist nicht so, sie waren jahrhundertelang geheim. Wirklich. Aber jetzt kommen sie langsam ans Licht. Und hier sehen Sie ein offizielles Plakat der EU von 1992. Und da sehen wir es ganz deutlich. Es ist also jetzt nicht, weil ich jetzt gerade gemeint habe, das sieht jetzt vielleicht so ähnlich aus, sondern das ist ein offizielles Plakat der EU 1992. Unten steht Europe, many tongues, one voice. Das heißt, viele Zungen, viele Sprachen, eine Stimme.
Darüber sehen Sie 11 Sterne, das ist auch kein Zufall, dass das gerade 11 sind. Nee, 11, das sind 11 jetzt hier. Was ist das für ein Zeichen, dieser Stern? Das ist ein Pentagramm, ein satanisches Zeichen, weil das Pentagramm auf dem Kopf gestellt ist. Wir sehen, also der Spitze nach unten ist ein satanisches Zeichen, wird von Satanisten verwendet. Ganz unten, was man jetzt vielleicht hinten nicht so gut erkennen kann, sehen Sie Menschen abgebildet. Diese Menschen sind dargestellt wie Roboter. Sie sind dargestellt wie so viereckige Köpfe und so weiter. Das ist die EU. Und die verfolgt genauso dieses Ziel. Und ich kann Ihnen eines sagen. Ich habe bei den Nachforschungen, wer alles dahinter steckt und so weiter, stoßen Sie fast immer auch auf die katholische Kirche in Form vom Vatikan. Fast immer. Ja. Und verschiedene Gesellschaften. Das sind immer wieder die gleichen, ja, auf die Sie da stoßen. Viele Jesuiten zum Beispiel, ja, die ja, viele hochintelligente Menschen hervorbringen, seit Jahrhunderten schon. Und die sind aber so organisiert, dass sie diese hochintelligenten Menschen für ihre Zwecke nutzen, instrumentalisieren. Der Top-Berater von Konrad Adenauer zum Beispiel kennt kein Mensch eigentlich, den habe ich erst vor ein paar Tagen, vor 2 Wochen rausgefunden, war auch ein Jesuit. Also der Weg vom Jesuitenorden zum Jesuit, zum Staatsoberhaupt ist dann nicht eingeweiht. In der EU, Van Rompuy, EU-Kommissionspräsident oder Ratspräsident, auch Jesuit. Es gibt viele dieser Gesellschaften, ja, und das Ganze hat sich, wie gesagt, über Jahrhunderte entwickelt. Und das habe ich auch dann gemerkt, wenn man da mal ein bisschen nachforscht. Es ist nichts, was jetzt gerade so entstanden ist, sondern es ist seit Jahrhunderten im Gange. Nur hat es jetzt eine Dimension erreicht, eine Festigkeit, wo die Beteiligten sich immer sicherer werden, dass sie nicht mehr angegriffen werden können. Deswegen treten sie immer vermehrt ans Licht jetzt, an die Öffentlichkeit. Der Papst zum Beispiel ist ein Jesuit. Ja, Franziskus wird da hochgelobt und gefeiert und so weiter. Ist ein Jesuit. Ja. Also Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld? Das ist die Frage letztendlich, die man sich dann stellen muss. Man muss nur aufpassen, dass man nicht irregeführt wird, weil es gibt dann viele Verschachtelungen und so weiter. Letztendlich, mir ist es auch passiert, dass ich dann ein halbes Jahr lang mich darum gekümmert habe, welchen da steht eigentlich dann dahinter. Aber letztendlich ist es ja wichtig, dass überhaupt so ein Plan existiert. Letztendlich ist es nicht wichtig, wer jetzt als menschliche Person da dahinter steckt, sondern wir wissen ja, wer da wirklich dahinter steckt. Darum geht es auch. Das ist unsere Antwort darauf. Habe ich Ihnen ein Foto mitgemacht, weil wir nicht nur negative Sachen hier sagen, sondern das ist jetzt von der Bibelgemeinde, von unserem Stand auf der Straße. In unserem Straßenstand haben wir immer dieses Schild. Jesus, wer Jesus hat, hat das Leben. Ja, wir können diese Welt, dieses System nicht bekämpfen. Das können wir nicht. Wir können es auch durch Wahlen und so weiter, meiner Meinung nach, nicht verändern. Es ist schon zu fix. Was wir machen können, ist in unserem Umfeld Menschen auch aufmerksam machen über sowas. Weil ich bin ja auch über diesen Weg zum Glauben gekommen. Verständlich. Ich habe auch noch ein schönes Bild gefunden und einen Vers aus Hiob. Da steht, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Das heißt, wir wissen ja, wer letztendlich Sieger ist. Das wissen wir. Aber dieses Geldsystem, jetzt kommen wir wieder auf das Thema zurück, ist auf jeden Fall nach meiner These der Schlüssel zur antichristlichen Diktatur. Weil durch das Geld und durch das Geldsystem auch alle anderen Bereiche beeinflusst werden. Die Bildung, haben wir gestern gehört. Es wird Einfluss genommen über den Staat hinunter auf die Bürger. Es wird Einfluss genommen auf die Staaten selber. Und vorhin habe ich gefragt, wie kann es sein,
Wie schafft es der Widersacher irgendwann, der Satan, wie schafft er es, dass alle Menschen letztendlich ihm nachlaufen, sich zu ihm bekennen? Wie schafft er das? Ist er so mächtig? Ist er mächtiger wie Gott? Oder? Sicher nicht. Ne? Aber er schafft es. Er schafft es durch ein System und er schafft es vor allem durch zwei Dinge. Das eine ist die Lüge, mit der er schon aufgetreten ist, ganz am Anfang. Die Lüge der Schlange. Die begegnet uns in jeder Zeitungsmeldung wieder, in jeden Nachrichten, glauben Sie bloß, niemals mehr wie 10%. Egal, was Sie lesen. Aber er schafft es vor allem auch durch Versuchung, Verführung, die verbunden ist mit der Lüge, aber letztendlich auch alle, die da noch widerstehen, mit Abhängigkeit. Das haben wir jetzt gesehen. Er macht Staaten abhängig. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Und die Abhängigkeit ist seine größte Waffe letztendlich. Ja, oder alles zusammen. Ja, diese Lüge, diese Verführung, ja, diese Abhängigkeit. Nur dadurch kann er es schaffen. Früher haben sich die Staaten untereinander bekämpft und es gab Weltreiche und so weiter. Man lese das auch in Daniel und so weiter. Auch später noch. Es ist versucht worden, viele haben versucht, an die Weltherrschaft zu kommen. Aber man hat gemerkt, dass man es durch militärischen Einsatz, durch Gewalt allein nicht schafft. Sie können die ganze Welt nicht durch militärischen, würde ich mal sagen, Druck unter einen Hut bekommen. Das geht nicht, weil sie da ein Land erobert haben, geht da vielleicht wieder irgendeine Revolution los, die Menschen würden sich wehren und so weiter. Also das Mittel wird mit Sicherheit nicht die Gewalt sein. Aber durch das Geld, da kann ich alle unter einen Hut bringen. Durch das Geld schaffe ich es. Und genau das ist auch der Plan, der dahinter steht, dieser böse Plan. Und den habe ich erkannt letztendlich und habe dann gedacht, ich habe eigentlich einfach gedacht, ja, gut, wenn es einen bösen Plan gibt, dann muss es auch einen guten Plan geben. Und habe dann nach dem gesucht. Weil mir war die Motivation nicht klar für die Menschen, die dahinter stehen, die vielleicht Billionen haben, noch mehr Geld zu kriegen. Die können ja keine Motivation haben, die können sich ja gerade drucken. Geld kann nicht in ihrer Motivation sein, also das Geld zum Ausgeben, sondern da geht es um Macht, die ganze Welt in den Griff zu bekommen. Ich wollte gerade noch hier, wir finden diese Stellen dazu in der Offenbarung. Das möchte ich doch gerne noch mit uns gemeinsam lesen und auch einen Bezug herstellen jetzt gerade zu dem System. Ich möchte allerdings anfangen mit einer Stelle im Thessalonikerbrief. Das ist der zweite Thessalonikerbrief und zwar das zweite Kapitel, die Stelle, wo der Moment, ich sage Ihnen gleich die, wo der Antichrist. So. Da heißt es im zweiten Thessalonikerbrief, zweites Kapitel von Anfang, überschrieben mit das Auftreten des Widersachers vor dem Kommen Christi. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wanken machen, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, und das sehen wir jetzt ja auch, der Abfall in vielen Gemeinden, und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also der Mensch der Bosheit und der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wir machen Gottes Arbeit. Erinnern Sie sich noch an das Zitat? Auch das sind auch schon Hinweise auf diesen Menschen, der irgendwann kommen wird. Die Geldschöpfung, hier hat Satan etwas gefunden, wo er auch schöpfen kann. Er stellt sich gleich mit Gott und er wird irgendwann einen einsetzen, einen Menschen, der darüber steht, der in diesem System auftreten wird. Da finden wir wieder ein paar Berührungspunkte. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 13 weitere Hinweise darauf. Und zwar den 5., 7. und 8. Vers, lese ich hintereinander, den 5., 7. und 8. Vers aus dem 13. Kapitel. Der 5. heißt, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Hier geht es um das Tier, das aufgestanden ist, ja, das erste Tier der Offenbarung. Und wichtig ist jetzt, sind jetzt hier die letzten Worte, die ich gesagt habe, aus dem 8. Vers. Es tut sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen. Halt, ne, Entschuldigung. Jetzt bin ich verrückt. Verrückt noch nicht. Der 7. Vers. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Also uns muss klar sein, die ganze Welt ist hier involviert. Über alle Stämme, alle Nationen, alle Völker. Wie kriege ich also alle Nationen unter einen Hut, wie ich mal sage? Wie schaffe ich das? Die Inder, die Chinesen, die Russen, die Südamerikaner, das sind ja ganz unterschiedliche Völker. Wie kriege ich die unter einen Hut? Es geht nur über dieses Geldsystem, so wie es sich jetzt offenbart. Es ist über die gesamte Welt ein Netz, so wie diese Firmen, wie Sie diese Firmen gesehen haben, mit dieser Vernetzung, so gibt es auch ein Netz der Banken. Es gibt ein Netz der Zentralbanken, das sich schon fast über die ganze Welt spannt. Und die Spinne, die mitten in diesem Netz drin sitzt, wer kommt aus Basel? In Basel. Da gibt es die BIZ, das ist die Zentralbank der Zentralbanken. Das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die wurde geschaffen nach dem Krieg für die Reparationszahlungen, die Deutschland leisten musste. Die ist erhalten geblieben und die ist heute Zentrale der Zentralbank. Ihr Grund und Boden in Basel, ihr Grund und Boden ist ein Extraterritorium, in der der Schweizer Staat keine Rechte hat. Die können also dort vollkommen frei handeln. Da gibt es noch zwei, der Lothar Gassmann weist mich gerade darauf hin, es gibt noch zwei oder drei weitere Punkte auf der Welt, die bekannt sind, die ebenfalls ein solches Extraterritorium darstellen. Eines kennen wir alle, das ist der Vatikan. Auch der Vatikan ist mitten in Italien ein Extraterritorium für sich. Niemand hat dort irgendein Recht. Kein italienischer Staat, keine EU, niemand. Ein weiteres dieser Territorien ist in London. Das ist die sogenannte City of London. City of London heißt ja jetzt Stadt. Ja? Aber es gibt eine City in der City. Und die heißt auch so. Das ist die City of London, hat einen extra Bürgermeister. Weißt du, wer schon mal von Ihnen in London war, kann dort diese City of London besuchen. Die Zugangsstraßen, die ist mitten in der Stadt, man merkt es normal gerade, wenn man reinfährt, das ist das Bankenviertel dort, es ist dort die Fleet Street auch dort, also die Zeitungsviertel. Und die großen Eingänge der Straßen sind gesäumt mit großen Statuen. Wisst ihr, was auf den Statuen drauf will? Drachen. Es sind große Drachen, ja, die da auf Statuen stehen. Und halten ein Schild in der Hand, wo weißer Grund und rotes Schild drauf ist. Das ehemalige Zeichen der Templer. Ein weiterer dieser Orte ist Washington D.C. Das heißt District of Columbia. Das heißt, in Washington gibt es einen Distrikt, der ist ebenso unabhängig und kann vom amerikanischen Staat nicht regiert werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also der ist genauso unabhängig wie Basel. Das ist dort, wo das Weiße Haus steht. Und das Pentagon. Ja? Das Pentagon ist übrigens auch ein... Wo finden Sie dieses Zeichen, Pentagon? Pentagon ist ja Fünfeck. Wenn Sie jetzt an diese fünf Ecken jeweils eine Spitze anführen, haben wir einen Stern. Das ist ein Pentagramm. So wie wir es gesehen haben bei der EU. Ja? Also die, es läuft alles irgendwo zusammen auch. Sie sehen, ja, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt. In der Offenbarung taucht aber noch ein zweites Tier auf. Das ist der Prophet, der falsche Prophet. Und dieses zweite Tier finden wir ab Vers 12. Und auch dort finden wir wieder Hinweise. Und ich lese jetzt mal von Vers 12 bis zum Ende. Dann können wir, das ist natürlich auch das letzte jetzt, ja. Und es übte, oder ab Vers 11 dann. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen. Also auch da wieder, die Erde und die darauf wohnen, also alle. Das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Also auch da haben wir auch das Militärische wahrscheinlich wieder dann, ja, dass da schlimme Dinge auch passieren. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Das heißt, hier geht es ums Kaufen und ums Verkaufen. Hier geht es um Geld. Niemand kann mehr kaufen und verkaufen. Also auch ein Hinweis wiederum auf das System. Und denken Sie, wie heute schon viele Dinge daraufhin zulaufen. Mit den Karten einsetzen und so weiter. Irgendwann wird das Bargeld vielleicht sogar abgeschafft bei uns. Aber denken wir auch daran, dass es weltweit ist. Es gibt noch viele Regionen der Welt, die noch nicht so weit sind. Aber lass uns wachsam sein. Und auch andere Menschen darauf hinweisen, die vielleicht Ängste und Nöte haben, die noch nicht zum Glauben gefunden haben, die in dieser Welt herumirren und nach Sinn suchen und nicht wissen, warum das alles so passiert. Wir können ihnen helfen. In der Bibel steht so viel drin. Wir können sie auch über diesen Weg, über den ja auch ich zum Glauben gefunden habe, dahin bringen. Über das Böse zum Guten sozusagen. Ja? Auch das geht. Lasst uns da mutig sein, und Menschen einfach darauf hinweisen, auch über die vielen schlimmen Dinge, so wie wir sie gestern gehört haben, über die Bildung und über alle anderen Bereiche, über die Medien, überall sieht man diesen Einfluss dieses Systems. Und es läuft auf ein bestimmtes Ziel hin. Und das ist so offensichtlich, dass es wirklich jeder sehen kann, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt. Und lasst uns diese Chance nutzen, anderen Menschen vom schmalen und vom breiten Weg zu erzählen. Lass sie uns wegziehen von diesem breiten Weg, ja, der in das Verderben führt. Amen.